Timothy Snyder, Der Weg in die Unfreiheit. Russland, Europa, Amerika. Erst der Brexit, dann Trump, dann die Wahlerfolge der AfD und anderer Rechtspopulisten in Europa. Wir leben in einer Zeit, in der es an den Rändern des politischen Spektrums brodelt. Timothy Snyder widmet sich der schleichenden Entdemokratisierung in seinem Meinungsbuch Der Weg in die Unfreiheit, 2018. Seiner Ansicht nach sind wir bis vor kurzem felsenfest davon ausgegangen, dass sich der politische, intellektuelle und soziale Fortschritt immer weiter fortsetzt. Wir hatten keinen Zweifel daran, dass wir uns unaufhaltsam weiter in Richtung von mehr Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit bewegen. Diese Stoßrichtung bezeichnet er als Politik der Unausweichlichkeit. Die jüngsten Tendenzen hin zu mehr Autokratie und Totalitarismus sprechen in seinen Augen allerdings dafür, dass dieser Fortschrittsglaube durch eine andere Weltanschauung bedroht wird. Eine Politik der Ewigkeit, in der sich Nationen fortwährend von echten und eingebildeten Gefahren bedroht fühlen. Sie zementieren ihre Macht nicht mehr mit dem Versprechen einer besseren Zukunft, sondern nur noch durch den demonstrativen Schutz vor Feinden und Gefahren. Diese Blinks zeichnen nach, wie Russland unter Wladimir Putin zum Vertreter einer Politik der Ewigkeit wurde, in dem Propaganda und Ungerechtigkeit nicht mehr hinterfragt werden. Sie zeigen die mutmaßlichen und offensichtlichen Verbindungen zum Rechtsruck, der aktuell viele Länder auf der Welt betrifft. Blink Nummer 1. Der Schlüssel zur russischen Trendwende hin zu einer Politik der Ewigkeit liegt in der Philosophie Iwan Iljins. Am 26. März 2000 hielt die Russische Föderation Präsidentschaftswahlen ab. Der Sieger hieß Wladimir Putin. Er sollte die politische Landschaft des flächenmäßig größten Staates der Erde radikal verändern. Damals ahnte keiner von Putins Wählern und Unterstützern, wie sehr seine Herrschaft von den Gedanken eines bestimmten russischen Philosophen beeinflusst werden würde. Der Mann hieß Iwan Iljin und starb bereits 1954 im Schweizer Exil. Putin aber rettete sein ideologisches Vermächtnis vor dem Vergessen und machte es zum Kern seiner politischen Agenda. Iljin erlebte hautnah mit, wie die Oktoberrevolution von 1917 in das kommunistische Einparteiensystem der Sowjetunion mündete. Er war aber kein Kommunist, sondern ein christlich-orthodoxer Faschist. Seine Idole waren nicht Lenin und später Stalin, sondern Mussolini und Hitler. 1922 wurde Iljin wegen antikommunistischer Tätigkeit zunächst zum Tode verurteilt, nachfolgend aber doch nur ins Exil verbannt. Dort, anfangs in Stettin und dann in Berlin, begann er von einer christlich-rechtskonservativen Vision für Russland zu träumen, die seiner Meinung nach auf den unvermeidlichen Zusammenbruch des Kommunismus folgen musste. Sein ideales Russland hatte viel mit den faschistischen Staaten der 1920er und 1930er Jahre gemein. Allem voran die Vorstellung eines starken Erlösers und Führers, der die Nation vor allen wirklichen und eingebildeten Bedrohungen schützen würde. In dieser Denke ging Gewalt vor Verstand und politische Propaganda vor Transparenz und demokratischem Diskurs. In einer Sache war Iljin den faschistischen Einparteienregimen seiner Zeit jedoch voraus, denn ihm war bereits eine echte Partei schon zu viel. Seiner Vision nach sollte alle Macht in einer Person anstelle einer Partei vereint sein. Diese Person sollte die volle Kontrolle über die exekutive, judikative und militärische Gewalt haben. Dabei konnte ein Mehrparteiensystem höchstens als Fassade dienen, vor der sich das Ritual der Wahlen aufrechterhalten ließ. Iljins Schriften zum idealen russischen Faschismus hatten nicht nur lange brach gelegen, sie waren sogar seit Jahrzehnten zensiert. Erst im Zuge der Liberalisierung der russischen Medien nach 1990 kamen seine Werke erneut in Umlauf. Nach Putins Wahl zum Präsidenten im Jahr 2000 gewannen sie dann schlagartig an Popularität. Seine Bücher wurden den Schulen zur Lektüre gegeben und Staatsangestellten als Präsente überreicht. 2005 arrangierte Putin sogar den Rücktransport von Iljins sterblichen Überresten aus der Schweiz nach Moskau. Das feierliche Neubegräbnis trug seinen Teil dazu bei, Iljin einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wie wir im Laufe des nächsten Blinks sehen werden, setzte Putin Iljins Vision einer rechtskonservativen Diktatur überaus erfolgreich um. Zunächst führt uns die Geschichte aber zurück zu einem tragischen Ereignis im September 1999. Blink Nummer 2. In seinen ersten drei Amtszeiten setzte Putin Iljins Vorstellung eines dystopischen Russlands nach und nach um. Zwischen dem 4. und 16. September 1999 wurde Russland von einer Serie schwerer Bombenanschläge erschüttert, die landesweit 293 Todesopfer forderte. Die Angriffe markierten den Beginn von Putins Umsetzung eines der zentralen Iljinschen Konzepte, der emotionalen Vereinigung der Russen angesichts einer feindlichen Aggression. Unmittelbar nach dem ersten Anschlag gab Putin, damals noch in der Rolle des Ministerpräsidenten, den Befehl, mit aller Härte gegen Separatisten aus dem südrussischen Tschetschenien vorzugehen, in dem seit Auflösung der Sowjetunion Bürgerkrieg und Aufstände wüteten. Zahlreiche Indizien deuten Snyder zufolge darauf hin, dass in Wirklichkeit der russische Geheimdienst FSB hinter den Anschlägen steckte. Putin aber stellte den Patriotismus über die Fakten und gab den tschetschenischen Separatisten die Schuld. Noch im August 1999 lagen die Zustimmungswerte für den damals weitgehend unbekannten Putin bei mageren 2%. Drei Monate später, nachdem er den zweiten Tschetschenienkrieg begonnen hatte, schossen die Werte auf 35% in die Höhe. Im darauffolgenden März des Jahres 2000 wurde Putin zum Präsidenten der Russischen Föderation gewählt. Der Krieg in Tschetschenien war zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange. So begann Russlands Transformation hin zu Iljins Vorstellung einer Politik der Ewigkeit. Eine Schlüsselfigur in diesem Prozess sollte Putins neuer Chefideologe Wladyslaw Surkow werden. Surkow erwies sich als besonders begabt darin, Konflikte zu dramatischen Krisenszenarien zu stilisieren, um Putins Eingriffsbereich zu erweitern und die rechtsstaatlichen Institutionen zu entmachten. 2002 nutzte er zum Beispiel die öffentliche Aufregung über einen Militäreinsatz, um die Pressefreiheit zu beschneiden. Russische Sicherheitskräfte hatten ein Theater von terroristischen Besatzern befreien sollen und dabei Dutzende Zivilisten getötet. Surkow gab vor, die Öffentlichkeit sei noch nicht bereit für eine freie Berichterstattung und unterwarf das Fernsehen einer vollen staatlichen Kontrolle. Putins Beliebtheitswerte wurden ein knappes Jahrzehnt lang von spektakulären Konjunkturwerten getragen. Die Wirtschaft wuchs ab 2000 um durchschnittliche 7% pro Jahr. Erst nach der Wirtschaftskrise 2008 sehnten sich viele Russen erstmals wieder nach politischer Veränderung und einer kritischen Beurteilung von Putins und Surkows politischer Agenda. Doch es sollte nicht zum Wandel kommen. Unabhängigen Beobachtern zufolge holte Putins Partei bei den Wahlen 2011 nur 26% der Stimmen. Die Regierung verkündete jedoch einen vollen Wahlerfolg mit überzeugenden 49%. Als die Menschen landesweit gegen die Wahlmanipulation protestierten, wurde Putin klar, jetzt, da der Tschetschenienkrieg vorbei war, brauchte er einen neuen Feind, vor dem es das Volk zu schützen galt. Diese Rolle ging nun an den Westen und hier vor allem an die USA und die EU. Das Staatsfernsehen berichtete, die regierungskritischen Demonstranten seien von westlichen Organisationen bezahlt. Unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit implementierte Putin die ersten Maßnahmen, die Iljins Philosophie nachhaltig in Russlands politische Struktur einschrieben. So durfte der Geheimdienst FSB von nun an ohne juristische Konsequenzen auf Verdächtige schießen. Die Verleumdung der Regierung wurde unter Strafe gestellt. Ausländische NGOs wurden entweder verbannt oder unter dem Banner fremdländische Akteure streng überwacht. Blink Nummer 3. 2013 begann Putins Angriff auf die Stabilität der EU. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die deutsche Infrastruktur zerstört war und Frankreichs Kolonialherrschaft im Zerfall begriffen war, entschieden sich die BRD und Frankreich zur länderübergreifenden Kooperation, um den Kontinent wieder aufzubauen. Das Ergebnis ist bekannt. 1957 wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, die 2018 als EU mit 28 Mitgliedstaaten die zweitgrößte Wirtschaftsmacht hinter den USA darstellt. Russland ist bis heute die einzige postkoloniale Supermacht in Europa, die zu keinem Zeitpunkt einen EU-Beitritt zur Konsolidierung ihres Weltmachtstatus erwogen hat. Stattdessen verstand sich Russland lange Zeit als gleichwertiges Gegenstück zur EU. Putin verfolgte eine Strategie der friedlichen Koexistenz, nahm an NATO-Konferenzen teil und befürwortete sogar den möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Den ersten Wendepunkt diesbezüglich markierte die erneute Manipulation der manipulierten russischen Wahlen 2011. Die EU ging hart mit Putin ins Gericht und wurde ab sofort zum Feind stilisiert, der die Souveränität Russlands untergraben wolle. Das Klima kippte. Es schien fortan, als wollte sich Russland nicht Europa nähern, sondern Europa russischer machen. Als wollte Putin Iljins politische Philosophie auf jene Länder übertragen, die seiner Meinung nach das Seine bedrohten. 2012 war die Katze dann aus dem Sack. Putin verkündete, er wolle Russlands außenpolitische Bemühungen auf die Gründung einer Eurasischen Union konzentrieren, die der EU die Vormacht streitig machen sollte, und zwar von Russlands Pazifikküste im Osten bis hin zu Europas westlicher Grenze am Atlantik. Hinter den Kulissen schmiedeten die russischen Behörden einen Plan, der Putins Großmachtstreben beflügeln sollte: die Zerstörung der EU von innen heraus. Im Gegensatz zu seinem letzten großen Feldzug gegen die Tschetschenen sollte der Gegner dieses Mal mit verdeckten Mitteln geschlagen werden. Snyder zufolge nutzte die russische Regierung vor allem Cyberangriffe für ihre digitale Propaganda. Im April 2015 hätten russische Hacker die Übertragung eines französischen Fernsehsenders unterbrochen, um ein mutmaßlich von der Terrororganisation ISIS erstelltes Video einzuspielen. Das sollte anti-islamistische Ängste schüren und konservative Kräfte mobilisieren. Und tatsächlich, 2 Jahre später, konnte die ultrakonservative Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen mit ihrer islamophoben Anti-Immigrationspolemik 34% der Stimmen fangen. In der Zwischenzeit sendeten russische Internet-Trolle Millionen von Anti-EU-Botschaften an britische Wähler. Und mindestens 419 Twitter-Accounts, allesamt von glühenden Befürwortern des Brexits, konnten auf die russische Agentur für Internetforschung zurückgeführt werden. Als am 23. Juni 2016 52% der Briten für den EU-Austritt stimmten, war klar, die zersetzende Anti-EU-Politik Russlands hatte erste Erfolge verzeichnet. Blink Nummer 4. Die Proteste in der Ukraine 2013-2014 waren eine direkte Folge von Putins eurasischem Imperialismus. Die russischen Versuche, die EU von innen heraus zu destabilisieren, wurden 2013 durch einen Konflikt an der eigenen Landesgrenze jäh gestört. In diesem Jahr stand Viktor Janukowitsch, der ukrainische Präsident und milliardenschwer der Oligarch, kurz vor der Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU. Damit wurden die Chancen auf einen EU-Beitritt schlagartig größer und die Hoffnungen vieler proeuropäischer Ukrainer geschürt. Ein EU-Beitritt der Ukraine hätte jedoch einen herben Rückschlag für die eurasischen Ambitionen Putins bedeutet. Wie es der Zufall wollte, machte Janukowitsch am 21. November 2013, unmittelbar nach einem Gespräch mit Putin, einen völlig unerwarteten Rückzieher. Die wütenden Proteste der enttäuschten Bevölkerung sollten das Land dramatisch verändern. Die Versuche der ukrainischen Polizei, die Aufstände nach einer Woche gewaltsam zu zerschlagen, fachten den Konflikt nur weiter an. Für viele Protestierende ging es jetzt nicht mehr nur um gebrochene Versprechen, sondern um den Widerstand gegen staatliche Repression. Am 27. Dezember schickte Russland sogar Geheimagenten, um die Unterdrückung der Proteste voranzutreiben. Doch der Widerstand hielt an. Am 16. Januar 2014 wurde endgültig klar, wie sehr Putin Janukowitsch in der Tasche hatte. So erließ die ukrainische Regierung gleich eine ganze Reihe repressiver Gesetze mit unverkennbar iljinscher Prägung. Sie schränkten zum Beispiel die Versammlungsfreiheit ein und zwangen internationale NGOs, sich als ausländische Agenten zu registrieren. Als dann am 22. Januar 2 Demonstranten erschossen wurden, eskalierte die Situation. Die Ukrainer hatten einen nachhaltigen Eindruck von der Politik der Ewigkeit bekommen und waren wütend über die Gewalt und die Repressionen, die den Weg für Putins eurasischen Imperialismus ebnen sollten. Die Demonstranten zogen zu Zehntausenden auf die Straße und forderten den Rücktritt ihres Präsidenten. Die russische Führungsriege musste sich das Scheitern ihrer verdeckten Operationen eingestehen und aktivierte daraufhin Plan B, die völlige Destabilisierung der Ukraine. Wenn sich die Bevölkerung schon nicht Putins Willen beugen wollte, sollte ihr EU-Beitritt zumindest so aussichtslos wie möglich werden. Plan B begann erneut mit der Agentur für Internetforschung, die zuvor bereits den Brexit befeuert hatte. Dieses Mal streute sie gezielt Gerüchte über angebliche ukrainische Gräueltaten auf der Halbinsel Krim im Süden des Landes. Und als am 20. Februar russische Scharfschützen 100 Demonstrierende erschossen, hatte Janukowitsch auch den letzten Rückhalt verloren. Er floh aus dem Land und in die Obhut russischer Unterhändler. 4 Tage später marschierte Russland auf der Krim ein und ließ ein Referendum über die Abspaltung von der Ukraine abhalten. 3 Wochen später stand das wenig überraschende Ergebnis fest. Die Krim wurde Teil der Russischen Föderation. Monate später erhielt die Ukraine doch noch ihr Assoziierungsabkommen mit der EU. Sie war jetzt aber ein geteiltes, vom Krieg zerrüttetes Land. Damit war der EU-Beitritt in weite Ferne gerückt. Und Putin hatte einen Sieg nach Punkten errungen. Blink Nummer 5. Russland versuchte, seine Politik der Ewigkeit sowohl national als auch international mithilfe von Propaganda zu legitimieren. Nach der erfolgreichen Annektierung der Krim trieb Russland die Destabilisierung der Ukraine weiter voran, mit militärischer Unterstützung durch die prorussischen Separatisten im Südosten des Landes. Um die Intervention sowohl innerhalb Russlands als auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft zu legitimieren, stützte Putin sich erneut auf geschickte Propaganda. So wurden die russischen Minderheiten auf der Krim als Opfer ukrainischer Unterdrückung inszeniert, die durch den heldenhaften Einsatz russischer Truppen gerettet werden sollten. Noch unglaubwürdiger wurde es nach dem Abschuss des Flugs MH17 der Malaysia Airlines, bei dem 298 Menschen ums Leben kamen. Alle Indizien deuteten darauf hin, dass eine russische Flugabwehrrakete statt eines ukrainischen Kampfjets ein ziviles Passagierflugzeug getroffen hatte. Russland steuerte die Rakete zwar noch hastig in russischen Luftraum, aber Fotos zeigten, dass sie auf dem Heimweg mit leerem Raketensilo unterwegs war. Noch während die internationale Presse Russland verantwortlich machte, verbreiteten russische Experten im Staatsfernsehen eine gegensätzliche Behauptung. Das malaysische Flugzeug sei von einer ukrainischen Rakete abgeschossen worden, die ursprünglich für die Maschine von Präsident Putin bestimmt sein sollte. Nicht die ermordeten Unschuldigen waren die Opfer, sondern angeblich Putin und seine russische Föderation, die von antagonistischen Kräften bedroht wurde. Unterdessen trieb Russland erneut seine Strategie des strategischen Relativismus voran. So bezeichnet Snyder die Taktik, politische Gegenspieler zumindest entscheidend zu schwächen, wenn man sie nicht durch direkte militärische oder wirtschaftliche Stärke schlagen kann. Als Angela Merkel 2014 im Zuge der eskalierenden Situation in Syrien bekannt gab, Deutschland würde 500.000 Flüchtlinge aufnehmen, habe Putin erneut die Chance ergriffen. 3 Wochen nach Merkels Bekanntgabe flogen russische Truppen eine Reihe verheerender Luftangriffe in Syrien. Snyder zufolge wollte Putin dadurch weitere Flüchtlingsströme Richtung Deutschland treiben. Die massive Zuwanderung sollte die Toleranz der deutschen Gesellschaft an die Belastungsgrenze führen, fremdenfeindliche Ressentiments schüren und der rechtspopulistischen AfD in die Karten spielen. Um das Klima weiter aufzuheizen, sollten gezielt gestreute Falschinformationen Geflüchtete als Vergewaltiger und Kriminelle diffamieren. 2016 zum Beispiel war eine deutsche Teenagerin russischer Abstammung circa 30 Stunden lang vermisst gemeldet. Nach ihrer Heimkehr erzählte sie ihrer Mutter, sie sei von 3 Flüchtlingen misshandelt worden. Eine medizinische Untersuchung konnte ihre Version der Ereignisse nicht bestätigen, aber in Russland war längst eine von Vorurteilen vergiftete Diskussion um die angebliche Vergewaltigung eines russischen Mädchens durch muslimische Flüchtlinge entbrannt. An alledem schien natürlich Merkels Flüchtlingspolitik schuld. Und auch in Deutschland gingen rechte Gruppierungen auf die Straße, um wütend Gerechtigkeit zu fordern. Die maßgeblich von Russland befeuerte Propaganda spielte eine große Rolle in der schleichenden Entmachtung der Bundeskanzlerin. Die CDU verlor bei den Wahlen 2017 65 Sitze, während die AfD als rechtskonservative Partei und drittstärkste Kraft ins Parlament einzog. Blink Nummer 6. Auch bei Donald Trumps Wahlsieg hatte Russland die Finger im Spiel. Nach dem erfolgreichen Streich gegen die EU beim Brexit und dem Punktsieg in der Ukraine konnte Putin seinen Blick jetzt auf den größten aller Gegenschläge richten: den Sturz der USA. Tatsächlich waren die Voraussetzungen 2016 so günstig wie noch nie. Die schreiend ungerechte Verteilung des Wohlstands in den USA bot den perfekten Nährboden für einen dauerhaften Umschwung des politischen Klimas, hin zu einer Politik der Ewigkeit. Russische Hacker hatten die digitalen Sicherheitsstufen des Weißen Hauses und des Außenministeriums bereits 2015 unter Präsident Obama geknackt. Es sollte allerdings bis 2016 dauern, bis es Putin gelang, die US-amerikanische Wahrnehmung durch gewiefte digitale Propaganda zu sabotieren. Snyder zufolge wollte Putin Trump ins Weiße Haus befördern, indem er ihn im Verborgenen sowohl finanziell als auch politisch unterstützte. Dafür musste er zunächst sicherstellen, dass Trump über genügend Ressourcen für seine Wahlkampagne verfügte. 2016 stiegen plötzlich viele der Trump-Immobilien pünktlich zur heißen Phase des Wahlkampfes rapide im Wert. In den 6 Monaten vor der Wahl wurden nahezu 70% seiner Objekte von Mantelgesellschaften gekauft. Viele von ihnen waren nachweislich in den Händen russischer Oligarchen. Als nächstes musste die öffentliche Meinung zu Trumps Gunsten beeinflusst werden, wobei Snyder zufolge auch hier Putins Hackerarmee zum Einsatz kam. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Mehrheit der US-Wähler zu irgendeinem Zeitpunkt im Wahlzyklus 2015-16 von russischer Propaganda erreicht wurde. Am Vorabend der Präsidentschaftswahl sperrte Facebook 5,8 Millionen Fake-Accounts, die allesamt russische Propaganda verteilten. Und auch auf Twitter seien tausende gefälschte Benutzerkonten allein aus dem Grund eingerichtet worden, um gegen Clinton zu hetzen. Noch offensichtlicher sei aber die Veröffentlichung der gehackten E-Mails von John Podesta gewesen, der seinerzeit Clintons Wahlkampagne leitete. Russland habe den gesamten und zweifelsohne brisanten Schriftverkehr genau 30 Minuten nach Trumps sexistischem Grab her by the pussy-Kommentar geleakt und die weltweite Öffentlichkeit damit in einem entscheidenden Moment von Trumps peinlichem Auftritt abgelenkt. Das Ergebnis all der Einflussnahme ist bekannt. Am 8. November 2016 wurde Donald J. Trump tatsächlich zum Präsidenten der USA gewählt. Seitdem steuern die USA immer weiter auf eine Politik der Ewigkeit zu, was den Erfolg von Putins strategischem Relativismus illustriert. 2017 erfüllte Trump eines seiner Wahlversprechen. Er erließ ein neues Steuergesetz, das den Wohlstand noch weiter zugunsten der Reichen verteilte. In einem Land, in dem die Ungerechtigkeit ohnehin schon tiefe Gräben aufgerissen hat. Die Vereinten Nationen warnten unlängst, die USA könnten schon bald zum ungerechtesten Land der Welt werden. Sie würden den bisherigen Spitzenreiter ablösen: Russland. Danke, dass du dir die Blinks zu Der Weg in die Unfreiheit, Russland, Europa, Amerika von Timothy Snyder angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Russland steuert seit dem Machtantritt Wladimir Putins kontinuierlich auf eine dystopisch-diktatorische Herrschaft zu, die entscheidend von den Gedanken des faschistischen Philosophen Iwan Iljin geprägt ist. Dessen Konzept einer Politik der Ewigkeit basiert darauf, politische Gegner und inszenierte Bedrohungen für die eigenen Probleme verantwortlich zu machen. Um seine Vision von einem eurasischen Imperium unter russischer Führung zu verwirklichen, sabotierte Putin unter anderem die Annäherung der Ukraine an die EU. Sein Streben nach Macht beeinflusste außerdem die Brexit-Wahl und den Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus. Was sagst du zu unseren Inhalten? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.